zu meiner Predigt. Wir möchten am Anfang zwei Stellen aus dem Neuen Testament lesen. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Für die, die mitlesen wollen, 1. Timotheus 2, 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Und das zweite ist dann aus Römer 3, die Verse 21 bis 24. Römer 3, 21 bis 24. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Soweit die beiden Stellen. Hierbei geht es in erster Linie um die Worte Erlösung. Und das soll auch das Thema meiner heutigen Predigt sein, Erlösung, die uns durch die Gnade Gottes geschenkt worden ist. Erlösung, das ist schon ein sehr oft gehörter Begriff. Was ist das, Erlösung? Wie funktioniert das, Erlösung? Brauchen wir Erlösung? Und wer muss erlöst werden? Immer die Fragen, ne? Ich werde nicht auf jede einzelne Frage eingehen. Ich will versuchen, in dieser Predigt die Antworten zu geben. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die meiner Meinung nach die Erlösung recht anschaulich beschreibt. Ich würde sie euch gerne mal vorlesen. Ein Junge wohnte in einer kleinen Stadt am Meer. Er war geschickt im Umgang mit Holz und schnitzte sich ein kleines Boot. Er gab dem Boot Segel und es konnte wirklich schwimmen. Eines Tages ging er mit seinem Boot runter ans Meer und ließ es am Ufer schwimmen. Doch dann änderten sich die Gezeiten und es wurde so weit abgetrieben, dass er es nicht mehr zurückholen konnte. Er musste ohne sein Boot nach Hause gehen. Der Wind drehte, die Gezeiten änderten sich erneut und das Boot wurde angeschwemmt. Ein Mann, der am Strand spazieren ging, fand es, hob es auf und sah, wie schön es geschnitzt war, worauf er in die Stadt ging und das Boot in einem Laden verkaufte. Der Besitzer des Ladens reinigte es und stellte es mit dem Preisschild $35 ins Schaufenster. Einige Zeit später ging der Junge an dem Laden vorbei, sah ins Fenster und erkannte sein Boot, das zum Preis von $35 angeboten wurde. Er konnte nicht beweisen, dass es sein Boot war. Wenn er es wiederhaben wollte, gab es nur eine Möglichkeit. Er musste es zurückkaufen. Er suchte sich Arbeit und nahm jeden Job an, um Geld für sein Boot zu verdienen. Als er die Summe zusammen hatte, ging er in den Laden und sagte, ich möchte das Boot kaufen. Er bezahlte, ging hinaus auf die Straße, blieb auf dem Gehsteig stehen, drückte das Boot fest an seine Brust und sagte, jetzt gehörst du mir. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Jetzt werdet ihr euch fragen, was soll das mit Erlösung zu tun haben? Nun, ich möchte versuchen, es zu erklären. Der Junge, der im Schnitzen begabt war, schnitzte sich ein Boot, versah es mit Segeln und so konnte dieses Boot tatsächlich schwimmen. Stellen wir uns einmal vor, dass wir nicht diesen Jungen vor uns haben, sondern den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 1. Mose 1, Verse 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So wie der Junge das Boot aufs Meer setzte und es wunderbar schwimmen konnte, weil es ja perfekt geschaffen war, so hat Gott auch den Menschen perfekt geschaffen. Denn im Vers 31 im 1. Mose 1 lesen wir, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also auch der Mensch, den Gott geschaffen hatte, war sehr gut. Der Junge setzte sein Boot aufs Meer und freute sich, dass es so gut schwimmen konnte. Es war ja perfekt gemacht. Gott setzte den Menschen ins Paradies und er freute sich am Menschen, denn er hatte ja Adam und seine Gehilfin Eva erschaffen. Und die beiden waren ein perfektes Paar, das in einer engen Beziehung zu Gott stand. Bei unserer Geschichte änderten sich die Gezeiten auf dem Meer, ich nehme an, dass es Ebbe wurde und dadurch das Boot immer weiter aufs Meer hinausgezogen worden ist. Für den Jungen war das Boot, das er sicherlich geliebt hatte, denn es war ja seine Schöpfung, für immer verloren. Im Paradies änderten sich nicht die Gezeiten. Es gab auch keine Ebbe. Es kam Satan in Form einer Schlange. Und Satan ist listig, sehr listig. Er ist ein Lügner und die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Er ist im Lügen und im Täuschen perfekt. Und die beiden von Gott perfekt gemachten Geschöpfe gingen diesem Lügenkönig auf den Leib. Sie aßen von der verbotenen Frucht und so entstand ein Riss in der Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Es war nicht wie in der Geschichte das Meer, das den Jungen und das Boot trennte. Beim Menschen war es die Sünde, die Satan auf diese Welt gebracht hat. Sie trennten damals Adam und Eva von Gott, sodass sie das Paradies und somit den Himmel verlassen mussten. Und diese Trennung von Gott zu Gott besteht durch die Sünde des Menschen auch noch heute. Wie stand es im Römerbrief? Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder, ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Gib dir keine Illusion hin. Du und ich, wir sind Sünder und somit rettungslos verloren. Die Sünde ist mit unserer Geburt in uns hineingekommen und sie steckt noch immer in uns drin. Aber nach der Ebbe wechselten wieder die Gezeiten und es kam die Flut und mit der Flut auch das Boot an den Strand. Für den Jungen war es aber trotzdem verloren, denn ein Fremder fand es und verkaufte es an einen Ladenbesitzer. Dieser reinigte es und stellte es zum Verkauf ins Schaufenster. Dort sah es der Junge, aber er konnte es ja nicht beweisen, dass es sein Eigentum ist. Er musste es zurückkaufen. Er suchte sich Arbeit und ich kann mir vorstellen, dass er sehr hart gearbeitet hat. Er wollte ja unbedingt sein Boot wieder zurückhaben. Er würde alles dafür tun, um es wieder in seinen Besitz zu bekommen. Der Mensch war nun durch die Sünde ein Sklave Satans und von Gott, seinem Schöpfer, unerreichbar weit entfernt. Was konnte Gott tun, um den Menschen wieder in seinen Besitz zu bringen? Hart arbeiten? Diese harte Arbeit war für den Jungen in unserer Geschichte mit Sicherheit ein großes Opfer. Es kostete ihm Kraft, Zeit und Schweiß. Es bereitete ihm Mühe und er war nach der Arbeit müde und zerschlagen. aber er wollte sein Boot ja unbedingt wieder haben. Und letztendlich hat er es ja auch bekommen. Er bekam die 35 Dollar zusammen, kaufte das Boot zurück und war ein glückliches Kind. Gott will seine Schöpfung dem Menschen auch zurückhaben. Er will ihn unbedingt zurückhaben. Nur der Mensch ist nicht für 35 Dollar zu haben. Er ist für kein Geld dieser Welt zu bekommen. Satan hat mit der Sünde ganze Arbeit geleistet. Sind wir nun endgültig in der Hand des Teufels? Sind wir für immer und ewig Sklaven der Sünde? Gibt es für uns keine Hoffnung? Hat Gott keine Möglichkeit, sich den Menschen zurückzuholen? Ich würde euch gern eine Geschichte vorlesen, in der die einzige Möglichkeit geschildert wird, wie sich Gott den Menschen zurückholen kann. Und in der Geschichte ist auch der Preis genannt, den es kosten muss oder soll. Ich bin ja kein ausgebildeter Prediger. Ich war 46 Jahre Dachdecker und bin jetzt noch ein bisschen Dachdecker. Also ich weiß nicht, ob man das macht, was ich jetzt mache. Ich habe diese Geschichte schon einmal hier in Sängerwald vorgelesen, in meiner ersten Predigt überhaupt, die ich hier gehalten habe. Und ich weiß nicht, ob man sowas macht. Der Jens hat mir mal ein Buch gegeben über Predigten, aber das war auch nicht die Antwort, ob man was wiederholen darf. Ich habe mich darüber mit meinem ältesten Bruder Helmut in Kronach unterhalten und habe gesagt, Bernd, mach dir mal keine Gedanken, der Christ lebt von Wiederholungen. Die Christen leben von Wiederholungen. Es ist nichts anderes wie ein normaler Mensch. Ein Mensch muss immer mal was zwei, drei, viermal hören. Und so möchte ich euch die Geschichte vorlesen. Für die, die es noch in Erinnerung haben, die können sich entspannt zurücklehnen. Für die anderen möchte ich bitten, aufmerksam zuzuhören. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir aus der Sklaverei befreit werden. Pastor George Thomas lebte in einer Kleinstadt in Neuengland. An einem Sonntagmorgen, es war Ostern, kam er mit einem rostigen, verbogenen, alten Vogelkäfig in die Kirche. Er ging nach vorn und stellte ihn auf die Kanzel. Die Gottesdienstbesucher runzelten die Stirn, und als ob er ahnte, was sie dachten, begann Pastor Thomas seine Predigt. Als ich gestern durch die Stadt ging, kam mir ein Junge mit diesem Vogelkäfig entgegen. Er schwenkte ihn hin und her. Auf dem Boden saßen drei kleine Wildvögel, die vor Angst und Kälte zitterten. Ich hielt den Jungen an und fragte, was hast du denn da? Nur ein paar alte Vögel, antwortete er. Und was willst du mit ihnen machen? Fragte ich. Ich nehme sie mit nach Hause und will Spaß mit ihnen haben, erwiderte er. Ich werde sie quälen, ihnen die Federn ausreißen und sie dazu bringen, dass sie miteinander kämpfen. Das wird lustig. Aber irgendwann würde das doch sicher zu langweilig werden. Was machst du dann mit ihnen? Oh, ich habe ein paar Katzen, antwortete er, der kleine Junge. Die mögen Vögel, ich werde sie ihnen geben. Der Pastor schwieg einen Moment lang. Wie viel willst du für die Vögel haben? Hä? Wieso? Was wollen sie mit diesen Tieren? Das sind doch ganz stinknormale Feldvögel. Sie singen nicht, sie sind noch nicht einmal besonders hübsch. Wie viel? Fragte der Pastor zum zweiten Mal. Der Junge sah ihn an, als ob er verrückt geworden wäre, und sagte, 10 Dollar? Der Pastor griff in seine Tasche, holte einen 10-Dollar-Schein heraus und drückte ihn dem Jungen in die Hand. Der verschwand damit schnell wie der Blitz. Der Pastor hob den Käfig auf und trug ihn behutsam bis zum Ende der Straße, wo einige Bäume standen und sich ein kleiner Flecken Gras befand. Dort setzte er den Käfig ab, öffnete die Tür, klopfte sanft gegen die Gitterstäbe, um die Vögel zum Rausfliegen zu überreden, und ließ sie frei. Nun, das erklärte dem Vogelkäfig auf der Kanzel, doch offenbar war der Pastor noch nicht fertig mit seiner Predigt. Er fügte eine weitere Geschichte hinzu. Eines Tages hatte Satan und Jesus eine Unterredung miteinander. Hämisch grinsend rieb sich Sardan die Hände und prahlte. Haha, ich habe da unten gerade die ganze Welt voller Menschen gefangen, habe eine Falle gebaut, habe einen Köder benutzt, dem sie nicht widerstehen konnten, habe sie alle gekriegt. Und was hast du mit ihnen vor? Fragte Jesus. Sardan erwiderte, oh, ich werde meinen Spaß mit ihnen haben. Ich werde ihnen beibringen, zu heiraten und sich dann wieder scheiden zu lassen, sich zu hassen und sich gegenseitig zu missbrauchen, zu rauchen, zu trinken und zu fluchen. Ich werde sie lehren, wie man Gewehre und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde eine Menge Spaß haben. Und dann? Was wirst du tun, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Dann werde ich sie töten, strahlte Sardan stolz. Wie viel willst du für sie haben? Fragte Jesus. Oh nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Die taugen zu nichts. Wenn du sie nimmst, werden sie dir nicht etwa danken, sondern dich nur hassen. Sie werden dich bespucken, dich verfluchen und dich töten. Nein, nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Wie viel? Fragte der Sohn Gottes noch einmal. Sardan sah Jesus an, grinste höhnisch und sagte, dein Blut, deine Tränen und dein Leben. Abgemacht, sagte Jesus, dann bezahlte er den Preis. Der Pastor nahm den Käfig in die Hand und verließ die Kanzel. Ich werde jetzt die Kanzel nicht verlassen. Jesus hat für einen Bernd Liebemann, der heute hier an der Kanzel steht, mit seinem Leben bezahlt. Einen Bernd Liebemann, der Jesus 42 Jahre verspottet, beschimpft und gehasst hat. Für mich unfassbar. Jesus gab alles, nur damit ich vom Joch Satans und der Sünde freikommen konnte. Du brauchst gar nicht so vorwurfsvoll auf mich zu blicken. Du bist kein bisschen besser. Vielleicht hast du nicht so offen getrieben wie ich, aber denke an Römer 3, Vers 23. Denn es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle Sünder. Wir brauchen alle diese Erlösung durch Jesus. Alle. Aber warum zahlte Gott so einen hohen, unschätzbaren Preis für diese gefallene Menschheit? Wie sagte doch Sardan zu Jesus? Die taugen zu nichts. Wenn du sie nimmst, werden sie dich nur nicht etwa danken, sondern dich nur hassen. Sie werden dich bespucken, dich verfluchen und dich töten. Du wirst doch diese Leute nicht wirklich haben wollen. Und genau das habe ich und viele Menschen gemacht. Undankbar, verspottet und in Gedanken getötet. 42 Jahre lang. Und doch wollte mich Gott haben und hat bitter für mich bezahlt. Und er will er dich haben. Aber warum? 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, was ich erkannt bin, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Es war die Liebe zu uns, die Jesus diese Tat auf Golgatha hat vollbringen lassen. Es war die Liebe zu mir und zu dir, die dieses große Opfer ermöglicht hat. Es war die Liebe Gottes zu uns, trotz unserer Sünden. Denn die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Jesus liebt dich bis in den Tod. Wir haben diese Liebe nicht verdient, niemals. Es ist die unendliche Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Geschenke kann man annehmen, man kann sie aber auch ablehnen. Ich habe dieses Geschenk 42 Jahre abgelehnt. Dann hat mich die Liebe Gottes, die durch die Geschwister in Kronach und auch durch einige Geschwister hier im Sängerwald sichtbar geworden ist, und ich nahm das Geschenk der Gnade an. Es ist das beste Geschenk, das ich jemals erhalten habe. Wenn jemand hier ist, der dieses Geschenk von Jesus noch nicht angenommen hat, dann möchte ich an denjenigen appellieren, nimm es an. Jesus gab dafür sein Blut, seine Tränen und letztendlich sein Leben. Er ist es wert. Amen.